CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CF Podcast. Genau mein Fall. Heute eine besondere Folge, denn es begrüßt Sie mit mir nicht nur wie immer Rechtsanwalt Reinhard Fischer. Hallo Reinhard.
Hallo Michelle.
Sondern diesmal ebenfalls Rechtsanwältin Tamara Moll. Hallo Tamara.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Michelle Kaminski und ich bin damit heute Patentanwalt in der Unterzahl sozusagen. Es geht zwar auch dieses Mal wieder um spannende Entscheidungen, beziehungsweise genau gesagt um eine konkrete Entscheidung aus dem gewerblichen Rechtsschutz. Das Besondere an dieser Folge ist aber nicht nur, dass du heute da bist, Tamara, sondern dass du auch diese Entscheidung mitgebracht hast und dass, um völlig transparent zu sein, wir beide auch die Entscheidung grundsätzlich schon kennen. Zumindest ich kenne das Ergebnis. Du kennst wahrscheinlich auch die rechtlichen Details noch ein bisschen mehr als ich.
Bisschen mehr.
Und ja, jedenfalls kennen wir diese, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Entscheidung noch nicht. Die Vorstellung der Entscheidung möchte ich aber nicht vorwegnehmen, sondern das möchte ich dir, Tamara, beziehungsweise erst noch dir, Reinhard, überlassen.
Ja, wobei ich die genau jetzt gar nicht viel vorstellen möchte, aber wie du schon gesagt hast, heute sind wir nicht ahnungslos, sondern wir haben die Tamara ja ganz bewusst eingeladen und das wäre sicherlich ein Fall gewesen, den ich auch sehr wahrscheinlich selber heute mitgebracht hätte, weil er ist auch ein interessanter Fall ist, der auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit bekommen hatte. Aber wenn wir hier schon im Haus die Person haben, die den Fall auch mit begleitet hat auf einer Seite, da habe ich dann gedacht, es ist besser, die Person stellt ihn selber vor, den Fall. Und damit darf ich jetzt an dich, Tamara, übergeben. Und wir sind trotzdem sehr gespannt, was du uns heute erzählst hier.
Ja, prima. Vielen herzlichen Dank für die Einleitung. Für alle Zuhörer, die noch nicht genau wissen oder noch keine Idee haben, worum es hier gehen könnte. Es geht um eine ganz spezielle Form, die jeder kennt, die jeder vielleicht auch schon mal im Supermarkt gesehen hat. Und es geht um Süßigkeiten im weitesten Sinne. Zumindest um eine Süßigkeit und das andere, da steht es vielleicht in Frage, ob das am Ende eine Süßigkeit ist oder nicht. Und ganz speziell geht es um die Verpackung dieser Süßigkeit. Ich habe euch auch mal beide mitgebracht. Um die es jetzt geht.
Dürfen wir noch nicht öffnen.
Genau, das ist dann für hinterher zum Verzehr.
Ja.
Das sind die Varianten, das sind die Süßigkeiten, um die es geht. Und vielleicht wollt ihr mal kurz erzählen, was ihr sehen könnt.
Also, genau, das überlasse ich gerne Michelle, weil der beschreibt ja immer so schön hier.
Bildbeschreibung, beziehungsweise hier jetzt diesmal die tatsächlichen Gegenstände sogar vor uns haben. Also ich fange mal links an. Ich sehe eine kleine Rittersport-Schokolade. Die haben wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer vor Augen. Das ist diese quadratische Verpackung, in dem Fall die kleine Mini-Version oder ich weiß gar nicht, wie man sie nennt. Ich weiß nicht, ob es relevant ist, dass es dunkle Vollnuss ist, aber es ist, glaube ich, eher Zufall, ne?
Zufall, genau.
Genau. Die habe ich vor mir. Die sind ja so rechts und links, ja, wie sagt man, zugeschweißt. Und die Tafel darin ist ja eckig, die Verpackung ist eckig. Genau, das tut es, glaube ich, schon hierfür. Und daneben haben wir zweimal ebenfalls eine viereckige Verpackung. Monomer Quadrat Bio steht da, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, genau.
Steht drauf. Wir haben da drin offensichtlich ein Haferriegel, Geschmacksrichtung Kokos, Mandel oder Kakao, Haselnuss. Die sind etwas größer als diese kleine Version der Rittersport-Verpackung. Aber ansonsten hat man auch rechts und links diesen gezackten Verschluss der Verpackung. Einmal in weiß, einmal in dunkel, je nach Geschmacksrichtung. Das ist das, was ich so grob erstmal vor mir sehe. Hast du noch Ergänzungen?
Nö, ich glaube, also fehlt denn aus deiner Sicht noch was?
Ja, also kommen wir ja das eine oder andere Element vielleicht, ja. Aber da kommen wir gleich auch noch dazu. Mhm. Ich würde sonst einmal ganz kurz erst erläutern, worum es jetzt ursprünglich in dem Fall ging. Wir haben tatsächlich auf der einen Seite die Klägerin, das ist die Rittersport, Schönburg Vermögensverwaltungs GmbH, die ist eben verbunden mit der Alfred Ritter GmbH und Co. KG und die ist bekannt für diese Rittersport-Marke und vor allem für die Rittersport-Minis, um die es jetzt hier auch tatsächlich geht. Und auf der anderen Seite haben wir einen Mann, Mannheimer Unternehmen. Monomer ist ein Dialekt für Mannheim. Und die vertreiben, das ist die Firma Wacker, die vertreiben eben diese Haferriegel auf dem Markt. Und Rittersport hat sich jetzt tatsächlich an der Verpackung gestört. Also nicht an dem Produkt selbst, sondern tatsächlich an der Verpackung. Was vielleicht ganz interessant ist, vorab zu wissen, der Reinhard weiß das, Da gab es schon mal Rechtsstreitigkeiten zwischen Rittersport und Milka. Da ging es um die Eintragung dieser Verpackungsmarke. Das ist sogar bis zum BGH hochgegangen. Und tatsächlich ist es am Ende so, dass Rittersport zumindest eine eingetragene dreidimensionale Marke für ihre Verpackung bekommen hat. Das habe ich auch einmal mitgebracht.
Ich glaube, es war so.
Wie das am Ende auch aussieht.
Die haben die behalten, glaube ich, im Endeffekt.
Genau, die haben die behalten, genau.
Also es war, eingetragen und es gab einen Löschungsantrag.
Genau.
Weil es halt, also absolute Schutzhindernisse, glaube ich, entgegengehalten worden sind.
Genau.
Weil es halt der, da müssen wir jetzt nochmal überlegen, der, also auf jeden Fall, dass die Grundform der quadratischen Verpackung halt als solche nicht schutzfähig sein soll. Ne? Also das wurde, glaube ich, eingewendet von dem Löschungsantragsteller. Ja.
Was dann nicht durchgegriffen hat, offensichtlich.
Genau, was dann aus verschiedensten Gründen am Ende nicht durchgegriffen hat, sodass wir hier eben tatsächlich dann doch diese Markeneintragung bekommen haben. Und am Ende geht es auch tatsächlich um die Eintragung, wie ihr sie jetzt auf dem Auszug, auf dem Registerauszug vor euch seht, also in blank und weiß. Das kannst du vielleicht auch nochmal gleich kurz beschreiben und ohne jegliche Farbe und Aufdruck.
Ja, das ist wahrscheinlich das, was, wenn man es mit dem realen Produkt von Rittersport vergleicht, direkt auffällt, dass man hier den Markennamen oder auch sonstige Elemente nicht auf der Verpackung hat, also komplett weiße Verpackung, Schwarz-Weiß-Zeichnung lediglich vor sich hat und die Eintragung damit offensichtlich vor allem auf diese dargestellte Form dieser rechteckigen kleinen Verpackung gerichtet zu sein scheint.
Genau. Tatsächlich hat Rittersport in dem Verfahren eben behauptet oder war der Auffassung, dass diese Verpackung, die man da sieht, dass das eine Verletzung darstellt, wenn man sich die Verpackung der Monomer Quadrate anguckt, also dass die Monomer Quadrate die Verpackung von Rittersport verletzen. Das war so ein Klagegrund und der andere Klagegrund, zu dem wir auch nachher nochmal kommen, ist, dass Rittersport der Auffassung war, dass das Unternehmen den Ruf der bekannten Marke Rittersport unlauter ausnutzen würde und sich in so eine Art Sogwirkung begeben würde. Wir würden uns aber auch gleich beide Aspekte einmal anschauen, aber ich habe euch aus dem Urteil jetzt auch einmal noch die Fotos mitgebracht, die Teil des Urteils sind. Was vielleicht ganz interessant und spannend ist, ist, dass die Klägerin ja auch einen Testkauf gemacht hat und ein Monomer-Quadrat dann auch zur Akte gereicht hat, was auch das Gericht dann in der mündlichen Verhandlung dabei hatte und auch den Zuschauern gezeigt hat. Mhm. Und haben das mal selber angefasst. Weil wenn du das jetzt selber einmal in die Hand nimmst, Michelle, und mehr, und dir mal anguckst, oder Rainer, du auch. Genau,
das,
ich habe extra zwei dabei.
Andere, genau. Jetzt müssen wir einmal ein bisschen knistern. Ja. Ich weiß nicht, ob die Tontechnik da begeistert von ist, aber...
Dann könnt ihr vielleicht auch von der Haptik schon...
Also die Haptik ist natürlich relativ ziemlich anders, weil es fühlt sich so ein bisschen, also als wäre ein bisschen mehr Luft drin in der in dem Monomer-Quadrat. Und natürlich ist diese Perforierung, also bei Rittersport, das ist ja ganz offensichtlich, wenn man es anfasst, schon in vier Teile geteilt, während das andere halt
ein durchgängiger Block sozusagen ist. Ne?
Genau.
Und auch die, am Rand sieht man die, hier die Perforierung ist vielleicht noch ein bisschen anders. Ne? Ich weiß nicht, ob das im Vergleich zur eingetragenen Marke so deutlich wird, aber bei dem Monomer hat man solche längs verlaufenden Rillen, ne? Und diese Laschen sind so ein bisschen länger vielleicht. Ne?
Fällt einem auf. Genau. Und tatsächlich kommt es auch am Ende noch, wenn ihr die beiden Verpackungen mal umdreht, auch ein bisschen auf die Rückseite an. Das ist in dem Registerauszug, weil es schon so eine alte Marke ist und in Schwarz-Weiß nicht ganz so gut zu erkennen. Aber Streitgegenstand war dann unter anderem auch diese Verschlusslasche und die Gestaltung der Verschlusslasche auf der Rückseite.
Wenn man sich jetzt mal schauen. Also bei Rittersport ist die ja sozusagen nicht verbunden sozusagen, sondern die steht leicht ab. Man kann sozusagen drunter greifen oder die steht ja dann, ist ja das, was sich so abhebt, wenn man es öffnet, ne, wenn man es knickt in der Mitte.
Genau.
Und bei dem Monomer, da ist es, glaube ich, doch, das ist aber auch lose, ne? Aber, oder? Kann man drunter?
Also tatsächlich einen Ticken anders verarbeitet, aber wesentlich, aber das spürt man fast nur und sieht es kaum, sind hier diese Rillen. Die quer verlaufenden.
Ach, hier unten auch, ja. Das sind so ähnlich wie die Rillen, die auch an der Lasche längs verlaufen sozusagen. Ne? Genau. Die hat man da nicht. Ne?
Das ist jetzt optisch schwer zu sehen, aber man fühlt es und man kann es theoretisch auch auf den Bildern ganz leicht erkennen. Bei einem Registerauszug von der Rittersport, finde ich, ist es schwer zu erkennen. Aber wenn man ganz genau hinguckt und weiß, wo man gucken muss, dann kann man auch diese quer verlaufende Verschlusslasche im Prinzip sehen. Was ich viele gefragt haben, sicherlich ist, wie kann es denn eigentlich sein, dass man eine quadratische Grundform schützen lassen kann, nämlich hier ein Quadrat. Wir haben einen dreidimensionalen Verpackungskörper, die Grundform ist ein Quadrat, wir haben diese Seitenlaschen und eigentlich würde man ja meinen, man hätte da ein Freihaltebedürfnis. Aber da kannst du, Reinhard, vielleicht auch nochmal
was zu sagen. Da müsste man diese erste Entscheidung mal schauen.
Ne? Ja, ja, also zumindest, genau, man kann halt erstmal drüber nachdenken, dass halt einfach dem Quadrat als Verpackung die Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft setzt ja üblicherweise voraus, dass man halt eben aufgrund der Marke, also hier der Verpackung, dazu neigen kann, das Produkt einem ganz bestimmten Unternehmen zuzuordnen. Und wenn man jetzt davon ausgehen muss, dass es vier verschiedene Unternehmen geben kann, die eine quadratische Packung anbieten, dann kann man es halt eben nicht einem bestimmten Unternehmen zuordnen. Und dann fehlt den Marken typischerweise die Unterscheidungskraft. Die Unterscheidungskraft lässt sich aber überwinden, indem man eine Verkehrsdurchsetzung nachweisen kann, ne? Indem man sagen kann, okay, das ist zwar jetzt von Hause aus nicht geeignet zur Unterscheidung, aber es gibt ein Unternehmen, das das jetzt so stark in den Markt gebracht hat, dass man es jetzt doch mit diesem einen Unternehmen in Verbindung bringt. Und das weiß man, also es gibt mehrere Nachweismethoden, aber es ist ganz typisch, ist ein demoskopisches Gutachten, was man dann einreicht. Dann kann halt dieses Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft überwunden werden. Es gibt aber auch noch Schutzhindernisse und da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Das ist jetzt etwas länger her, dass ich diesen Fall gelesen habe. Also einerseits ja, wo es um Grundformen gibt, die so in der Natur vorkommen, ne, dass da kann man auch mit Verkehrsdurchsetzung nichts erreichen. Das ist halt ein absoluter Schutzausschlussgrund. Und da gibt's aber auch so einen, der ist aber, glaube ich, der hat sich nochmal verändert über die Jahre, wenn es darum geht, was ist halt eine im Verkehr unbedingt nachgefragte Form, ne? Und ich meine aber irgendwie mich zu erinnern, dass das damals in der BGH-Entscheidung auch eine Rolle gespielt hat, diese Schutzausschlussgründe, aber dass bestimmte Aspekte und Merkmale an der Verpackung gab, wo man gesagt hat, das geht aber darüber hinaus und daran kann man halt Schutz begründen, wenn halt eine Verkehrsdurchsetzung vorliegt. Also so meine Erinnerung.
Genau, das ist auch absolut richtig. Und tatsächlich haben wir eben hier eine besondere Form, dass wir eben eine verkehrsdurchgesetzte Marke haben. Wie der Reinhard schon gesagt hat, also die wäre ohne weiteres nicht eintragungsfähig sicherlich gewesen, weil wir eben eine geometrische Grundform haben, wo wir grundsätzlich erstmal ein Freihaltebedürfnis sehen würden, auch für andere Marktteilnehmer. In dem Fall ist es aber Rittersport gelungen, eben durch ein Verkehrsgutachten diese Verkehrsdurchsetzung darzulegen. Und deswegen sind wir überhaupt heute hier und kann es überhaupt heute hier zu so einem Streitfall sozusagen am Ende kommen.
Und diese Verkehrsdurchsetzung an sich kann man aber auch eigentlich erstmal, glaube ich, so als Verbraucher einigermaßen nachvollziehen. Wenn man dieses Bild hier sieht, dann werden wahrscheinlich schon relativ viele sagen, dass das könnte eventuell eine Rittersport-Verpackung sein.
Gerade wenn man auf nachfragt, kennen Sie das im Zusammenhang mit Schokolade, was ja dann durchaus eine Frage in dem Verkehrsgutachten ist, dann käme man drauf, wenn man vielleicht andere Produkte nachfragen würde, unbedingt. Dann,
ja. Das aber wird vielleicht auch gleich noch ein Streitpunkt sein, oder?
Genau, das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt. Diese Verpackungsmarke, die ihr jetzt vor euch seht, die ist wirklich auch nur für Tafelschokolade eingetragen. Also die hat wirklich nur diese Ware, für die sie geschützt ist und erstmal hat sie keinen Schutz für alles andere, weil wir dann später bei der Rufausbeutung mal gucken, was heißt das denn jetzt eigentlich? Aber tatsächlich, genau, hätten wir jetzt hier erstmal nur den Schutz für Tafelschokolade. Und jetzt, wenn wir jetzt ein Stückchen weitergehen, das Gericht muss natürlich die Verwechslungsgefahr beurteilen. Da haben wir ja immer mehrere Elemente. Wir schauen uns die Zeichenähnlichkeit an, die Warenähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, jetzt die Rittersport. Und wenn wir jetzt uns einmal die Zeichenähnlichkeit näher angucken, was, Michael, fällt dir denn da auf? Wo siehst du da Unterschiede oder Ähnlichkeiten?
Also die Ähnlichkeit besteht insbesondere in dieser rechteckigen Form und in diesen zwei Laschen, die rechts und links so ein bisschen abstehen, wo das Ganze verschlossen wurde. Die sind auch gezackt, aber etwas unterschiedlicher Größe. Also die Größe der Verpackung ist unterschiedlich. Auch die Größe dieser Zacken am Rand ist unterschiedlich. Dann haben wir eben schon angedeutet, diese perforierten oder diese Linien, diese an der Lasche entlanglaufen, sind was anders. Dann hat man bei den Monomer-Quadraten, die sind in der Tat so eher wie so ein Quader, ganz eckig. Und die Rittersport sind so leicht nach oben zulaufend, sage ich mal, ne? Wie so ein, ich weiß nicht, Pyramidenstumpf würde der Mathematiker sagen. Ich weiß nicht,
ja, ob so, das jedem was sagt. Die obere Fläche ist etwas kleiner als die untere Fläche.
Ne? Nach oben das, leicht. Genau. Und das spiegelt sich halt auch so ein bisschen in der, ja, in diesen schrägen Seiten der Verpackung wieder. Das wären so die Gemeinsamkeiten, Unterschiede, die mich anspringen würden.
Ja, was anderes würde ich. Ich habe es immer mal so ein bisschen abgeglichen mit der Marke, weil da kommt es ja wahrscheinlich noch eher drauf an, aber deckt sich auch mit den Merkmalen, die man auch bei der Marke selber erkennen kann.
Fällt euch vielleicht, wenn man exakt hinguckt bei dem eingetragenen Marke und der Rittersport an den Seitenrändern noch einen Unterschied auf, zu dem, wie es jetzt tatsächlich ist und wie es eingetragen ist?
Achso, ja, hier gibt es an der Seite so mittig ist bei der eingetragenen Form, also während das halt hier so bei der realen Form sehr gleichmäßige Zacken, ist fast so ein bisschen briefmarkenmäßig verteilt ist, ist bei dieser eingetragenen Form in der Mitte so, ich sag mal, drei Zacken, die so ein bisschen hervorstehen, weil der Abstand etwas kleiner, sind, ne? Genau, die gehen etwas weiter nach außen und der Abstand zwischen den Zacken ist auch etwas größer.
Genau, tatsächlich. Ja. Also das ist auch so ein Aspekt, den wir zumindest vorgetragen haben, der aber letztendlich jetzt in der Scheidung am Ende gar keine große Rolle gespielt hat, weil es eben noch andere Aspekte gab, die dann ausreichend tragen waren. Was wäre denn jetzt so deine Einschätzung, Michelle, wenn du das jetzt so siehst, die eingetragene Marke und guckst dir das Registerblatt an und schaust dir
also dann. Also wenn wir jetzt nur mal auf die Zeichenähnlichkeit,
gehen, was wäre so dein Gefühl? Natürlich kennen wir jetzt die Entscheidung auch, wie es ausgegangen ist, aber hast du eine Idee, warum das vielleicht so ausgegangen sein könnte?
Also ich muss sagen, ich weiß nicht, woran es sozusagen Zeichenähnlichkeit, Warenähnlichkeit und Kennzeichnungsumfang sozusagen, Schutzumfang, da weiß ich nicht, woran es jetzt genau gelegen hat. Also bei der Zeichenähnlichkeit alleine hat man natürlich schon deutliche Unterschiede. Man hat halt diese Linien an den Laschen nicht und diese rausragenden Zacken in der Mitte nicht und dieses Zusammenlaufen nach oben hin nicht und hat aber natürlich schon diese eckige Grundform mit diesen beiden Laschen am Rand. Ne, dann ist natürlich so ein bisschen auch die Frage, wie weit darf man auf diese quadratische Form abstellen, wenn es eigentlich ein absolutes Schutzhindernis ist, aber dann wiederum durch Verkehrsgeltung eingetragen ist, wie viel Gewicht das jetzt noch bei der Zeichenähnlichkeit haben darf.
Also gestritten haben wir uns nämlich tatsächlich auch, das war ein Hauptstreitpunkt, ist das Monomer Quadrat, also diese Verpackung und nicht das Produkt innen drin, ist das überhaupt quadratisch, die Grundform? Aber wenn man das hier schaut, jetzt von die Seitenlaschen quasi abzieht und das vergleicht, dann stellt man fest, und das wird auch ein bisschen deutlich durch das aufgedruckte Quadrat hier oben drauf, dass das ja doch länger, und rechts, ne? Und links ein bisschen länger ist und das eigentlich gar nicht quadratisch ist.
Ja, also das Quadrat ist eigentlich aufgedruckt sozusagen. Genau. Und das, was man dahinter sieht, ist in der Tat hier etwas breiter als hier, sodass es halt.
Es wird so ein bisschen quadratisch durch den Aufdruck und weil das da drin, glaube ich, auch eher quadratisch ist.
Das ist quadratisch,
ne?
Der Haferriegel ist quadratisch.
Die Verpackung da schon anfängt abzuknicken sozusagen. Ne? Aber, aber stimmt natürlich, wenn man bis zur Lasche geht, dann hat man eigentlich eher ein Rechteck. Ne?
Genau. Also das war auch einer der wesentlichen Punkte. Also das Gericht hat letztendlich tatsächlich gesagt, dass es da eher eine geringe Zeichenähnlichkeit wohl annehmen würde und dass selbst bei Unterstellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft das nicht ausreicht, um jetzt erstmal nur von der Zeichenähnlichkeit ausgesprochen überhaupt schon im Bereich der Verwechslungsgefahr zu kommen. Ne? Man nimmt ja immer diesen undeutlichen Erinnerungseindruck des Verbrauchers, wenn er das im Regal sieht, hat er das vielleicht nicht mehr ganz so genau im Kopf, wie das eigentlich jetzt alles ausgesehen hat. Und tatsächlich war es jetzt auch gar nicht mehr so stark relevant, was auf der Verpackung des Monomer Quadrats am Ende abgedruckt war. Denn diese seitlichen Verschlusslaschen, die ja doch im Verhältnis deutlich breiter sind als die Laschen bei Rittersport, bringen schon einen ganz anderen Gesamteindruck. Diese Rillen, die du auch erwähnt hast, die darunter laufen, die Rittersport jetzt in der Form und auch nicht so massiv und offensichtlich hat, führen eben zu einem anderen Gesamteindruck, genauso wie diese starke Zackung an den Verschlusslaschen, an diesen Seitenlaschen, sodass da schon ziemliche starke Unterschiede auch aus Sicht des Gerichts vorgelegen haben, die gesagt haben, naja, da liegt aber eigentlich ein ganz anderer Gesamteindruck vor. Wir haben das in unseren Schriftsätzen als sogenanntes Pillow-Pack bezeichnet, einfach weil es eben dieses Luftige hat und das auch dem Produkt schon anzusehen ist, dass das nicht so plan und glatt und ganz straff am Produkt anliegt, wie es jetzt hier bei dem Rittersport ist und das ganz plan anliegen. Das sieht man ja sowohl im echten Produkt als auch jetzt auf der Zeichnung, ne? Dass da keine so eine Luftspielraum irgendwie ist, wie wir das jetzt beim Monomer Quadrat haben. Mhm. Und auch tatsächlich bei der Lasche hier hinten, da war das Gericht auch der Auffassung, also bei der seitlichen Verschlusslasche auf der Rückseite, dass das irgendwie schon dazu führt, dass das ganz unterschiedlich ist, weil die Rillen da anders sind. Das ist auch ein bisschen an einem anderen Winkel angebracht, ein bisschen höher angebracht, hier diese Verschlusslasche. Mhm. Da haben die schon deutliche Unterschiede gesehen. Erschwerend, das habe ich euch mal auch als Foto mitgebracht, kam noch hinzu, dass wir eine ganze Vielzahl an Produkten recherchiert hatten, die so ähnlich ausgesehen haben. Und ich habe euch mal die drei, die jetzt auch im Urteil am Ende noch erwähnt wurden, mal mitgebracht. Vielleicht, Michelle, möchtest du kurz beschreiben, was du siehst?
Also ich muss wahrscheinlich nur 2, 3 Markennamen nennen, dann wissen wahrscheinlich viele, genau, wie es ungefähr aussieht.
Gar nicht mehr beschreiben. Ja.
denn ich glaube, so ein Hanuta oder Knoppers hatte man vielleicht mal in der Hand. Ne?
Wobei dann auch wieder wichtig ist, glaube ich, bei Hanuta, das hat sich geändert. Ne? Also früher war ja die Hanuta-Packung.
Die waren komplett eckig, ne?
Die waren so viereckig und genau, dann hatte man oben drauf so eine Papierverdeckung, ja, ja, darunter, dieses, stimmt, Alu, ne? Mhm. Und da waren genau diese seitlichen Laschen gar nicht, also der Verschluss,
ja,
war ein anderer.
Ja, stimmt,
ne?
Genau, ja, ja.
Mittlerweile sieht es aber offensichtlich auch so aus.
Genau.
Und genau, das heißt, wir haben hier ebenfalls wieder quadratische Verpackungen, die natürlich zumindest durch die Laschen rechts und links natürlich ein bisschen länglicher werden, aber auch wieder diese gezackte Form haben. Und insofern würde man wahrscheinlich sagen, wenn das sozusagen der Formenschatz oder die üblichen Verpackungen sind, die auch anderweitig für Produkte der gleichen Kategorie, hier Schokolade,
oder noch eher der gleichen Kategorie,
noch näher dran sind an der eingetragenen Dienstleistung oder der eingetragenen Ware in dem Fall, als hier unser Verletzungsprodukt, genau, dann muss man natürlich schauen, dass diese Schutzfähigkeit hier jedenfalls nicht allzu weit ausufern können. Genau.
Also gerade bei den Ghirardelli Squares, die sich ja auch so nennen, die sehen ja schon ziemlich stark auch nach einer Rittersport auf. Ne? Also da bräuchtest du jetzt einfach nur einen anderen Aufdruck. Und
tatsächlich, die kenne ich gar nicht.
Da haben wir auch, auch tatsächlich einen Testkauf gemacht und haben uns die liefern lassen und uns dann angeguckt. Ja. Aber die sehen schon wirklich ziemlich nah an Rittersport.
Also das ist halt dann auch, ich sag mal schon, wenn man die beiden Produkte, also wenn man jetzt halt überlegt, was bei einer tatsächlichen Verwechslung, ich meine, markenrechtlicher Verwechslungsbegriff ist natürlich immer auch so ein bisschen normativ. Das heißt, man kann nicht immer nur argumentieren, ob man es jetzt wirklich verwechselt oder nicht. Aber dass man hier jetzt so eine direkte Assoziation bei dem Produkt, was hier Gegenstand der Klage war, zu Rittersport hat, das läge doch ferner fast eben als die Produkte, die wir jetzt hier haben. Und ich glaube, bei Hanuta und Knoppers würde man natürlich trotzdem aufgrund der Bekanntheit wieder der Produkte vielleicht nicht so die direkte Assoziation machen, aber bei diesem dritten Produkt, was ich jetzt, sage ich mal, nicht kannte vorher, hätte ich es wahrscheinlich eher sogar ins Haus Rittersport dann gesteckt, als alle anderen Produkte. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Das heißt, ist das Gericht denn dann gar nicht mehr auf die Ähnlichkeit der Waren?
Doch, das ist auch noch ein Streitpunkt, genau, aber tatsächlich hat es grundsätzlich gesagt, die Hürden an eine Verwässerung der Marke sind natürlich extrem hoch, aber das, was wir eben vorgetragen haben und an Formenschatz und jetzt explizit im Urteil sind eben die drei genannt, deswegen habe ich jetzt auch da mal die Fotos von mitgebracht, das würde schon eben dazu führen, dass eine Übertragung der Quadratform jetzt von einer Tafelschokolade auf einen Müsliriegel oder Haferriegel jetzt nicht so ohne weiteres möglich ist. Also das war schon auch ein wesentlicher Aspekt und ich vermute mal, dass auch einer der Hauptaspekte war, dass das halt eben von der Grundform her kein Quadrat ist, sondern ein Rechteck ist und sich da ja dann auch die Frage stellt, wie weit muss ich jetzt prozentual von einem Quadrat abweichen, dass es kein Rechteck mehr ist und dass der Verbraucher das jetzt irgendwie nicht mehr in Verbindung bringt. Da gab es jetzt keine Berechnungen oder so, aber ja.
Hat denn das Gericht erstmal dargelegt, wo es eigentlich diese charakteristischen Merkmale der Marke von Rittersport sieht? Also, ne, also ich meine, ob das jetzt wirklich tatsächlich die quadratische Grundform oder auch andere Merkmale, die man halt, die da sichtbar sind, die halt, ich sag mal, aus Sicht des Gerichts auch sehr charakteristisch waren für die Marke. Also, ist das im Urteil einmal so dargelegt, oder?
Das ist im Urteil gar nicht so richtig dargelegt. In der mündlichen Verhandlung haben die das so ein bisschen deutlicher tatsächlich gemacht, aber da ist es wirklich im Wesentlichen die quadratische Grundform. Und auch in dem BGH-Urteil, wo es ja um die Frage ging, wird die Marke gelöscht oder darf sie eingetragen bleiben, hat eben auch schon der BGH an einigen Ecken und Enden festgestellt, wenn wir zum Beispiel Verschlusslasche und so angucken, dass sie ja schon halt technisch bedingt sind. Und man kann schon das Urteil auch so verstehen, dass es schon auf den quadratischen Grundkörper auch dieser Markenschutz reduziert ist. Zumindest haben wir das auch vorgetragen. Ob das jetzt auch ausschlaggebend fürs Gericht war, weiß ich nicht. Das hat sich jetzt in den Urteilsgründen nicht wiedergefunden. Aber sicherlich ein Aspekt, würde ich sagen. Ja. Ja. Das heißt, wir können jetzt mal einen Haken hinter die Zeichenähnlichkeit setzen und müssen uns jetzt mit der Warenähnlichkeit, die du, Michelle, schon angesprochen hast, einmal beschäftigen. Vielleicht magst du, Reinhard, kurz erklären, was Warenähnlichkeit ist, und dann kann der Michelle mal überlegen, wie er das so für sich sehen würde.
Ja, genau. Warenähnlichkeit, da kommt es natürlich, also auch verschiedene Faktoren letztlich an, ne? Also ob Produkte zum Beispiel auch in einem Wettbewerb zueinander stehen, also gleiche Konsumenten bei gleichen Bedürfnissen ansprechen, eventuell auch, ob sie typischerweise über dieselben Vertriebskanäle auffindbar sind, auch nebeneinander liegen dann teilweise in der Verkaufssituation. Und genau daher, also ich sag mal, wenn man gleiche Kundenkreise anspricht, spricht über die gleichen Vertriebskanäle, die Produkte vielleicht noch idealerweise austauschbar sind, dann spricht natürlich mehr dafür, dass man Waren miteinander, also wenn man dieselben Marken für diese Waren verwendet, dass man die auch miteinander verwechseln kann, während wenn sich die Waren gar nicht begegnen, gar nicht im Wettbewerb zueinander stehen, eventuell ganz unterschiedliche Kundenkreise ansprechen, die Marken sich ja gar nicht so im Wettbewerb gegenübertreten und dadurch dann, ja, also ich sag mal, bei einer völligen Warenunähnlichkeit gar nicht miteinander verwechselt werden können, ausgenommen, also das ist jetzt immer der, wenn es darum geht, dass der Verletzungsgrund der Verwechslungsgefahr ist, gibt natürlich noch den bekannten Marke und der Rufausbeutung, da brauchen wir nicht unbedingt eine Warenähnlichkeit. Aber wenn es auf die Warenähnlichkeit ankommt, dann müssen halt gerade die Aspekte auch dafür sprechen, dass man die Marken im Verkehr auch miteinander verwechseln kann. Auch wenn es natürlich trotzdem eher so ein normativer Begriff ist und man nicht halt immer nur Vergessgutachten einreicht und sagt, hier 10% verwechseln nicht, also ist keine Verwechslungsgefahr. Ja.
Wie würdest du das jetzt sehen? Jetzt haben wir einmal Tafel Schokolade als Ware und einmal Haferriegel, Müsliriegel. Wenn jetzt so an die Kriterien anknüpfst von Reinhard, was wären jetzt Argumente, die für oder gegen eine Verwechslungsgefahr im Rahmen der Warenähnlichkeit sprechen?
Also ich sag mal, dafür würde ja sprechen, dass wir jetzt nicht völlig unterschiedliche Waren haben. Also wir reden jetzt nicht über Schokolade und Auto oder sowas, sondern wir haben ja schon zwei Riegel oder Tafeln, sage ich mal, im weitesten Sinne. Und auch der Haferriegel würde jetzt wahrscheinlich nicht völlig am anderen Ende vom Supermarkt sein, sondern schon irgendwo in der Nähe. Und das wären so die Punkte, wo man sagen könnte, die haben eine gewisse Ähnlichkeit, ist irgendwie was für den kleinen Hunger, sage ich mal. Was natürlich irgendwie dagegen spricht, ist, dass irgendwie ein Haferriegel schon anders aufgebaut ist als eine Tafel Schokolade, allein von der Herstellung her. Und es eigentlich eher unwahrscheinlich ist, dass das vom gleichen Unternehmen herkommt. Und der Haferriegel natürlich auch noch so einen gewissen gesunden Einschlag hat, als im Gegensatz zur dunklen oder zur Schokolade, die dann doch stark im Bereich Süßigkeit oder ganz klar im Bereich Süßigkeit liegt, während das beim Haferriegel nicht unbedingt, selbst wenn es jetzt irgendwie Kakao mit dabei wäre, aber nicht unbedingt der Fall ist sozusagen. Sodass ich da sagen würde, da würde man vielleicht nicht unbedingt erwarten, auch wenn gewisse Unternehmen sich manchmal was ausbreiten oder mal irgendwie andere Produkte oder Produktvariationen auf den Markt bringen, dass da unbedingt das gleiche Unternehmen hintersteckt, die eine Tafel Schokolade und einen Haferriegel herstellen, würde ich jetzt per se erstmal nicht erwarten. Das würde dann dagegen sprechen.
Genau, das ist schon eine ganz gute Erwägung. Und wo würdest du denn den Haferriegel im Supermarkt suchen? In welcher Abteilung sozusagen?
Ja, gute Frage.
Wie gesagt, ich habe auch gerade überlegt. Also ich glaube, dass so ein Müsli, das ist ja so eher Bereich Müsli-Riegel. Glaube ich, also wenn ich jetzt überlege, ist am Supermarkt immer eher am Anfang, wo ich reingehe, und die Süßwarenabteilung sage ich mal ganz am Schluss. Aber ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, wo.
Ja, aber das ist schon nicht falsch. Bei den Frühstücksmüsli und so, dann im Anschluss daran vielleicht, ne?
Ja.
Genau. Aber es kommt ein bisschen auch auf den Supermarkt vielleicht an, wie das so aufgebaut ist. Genau, jedenfalls nicht bei Obst und Gemüse, aber
aber vielleicht eher, aber also ich weiß zum Beispiel auch Nüsse, ne? Und sowas ist ja immer am Anfang eher, ne? Also ja. Aber wenn das dann eher da in der Abteilung, das sind immer so die Sachen, da muss ich am Ende nachfragen, wo es das denn gibt, weil sich das nicht so ganz einordnen lässt in dem Supermarkt, aber ich, also ich.
Aber es ist jedenfalls nicht so ganz klar, dass es genau. bei irgendwie neben, direkt neben der Schokolade genau. stehen würde.
Und,
ne?
Und was mir jetzt auch wirklich nicht einfallen würde, ist, ob es irgendeinen Fall gibt, wo es eine Marke gibt, die man sowohl für Müsli-Riegel als auch für wirklich Süßigkeiten Schokolade verwendet. Also mir fällt keine Marke ein, bei der das übereinstimmt. Es sei denn, irgendeine, weiß ich nicht, Supermarkt-Hausmarke oder so, die dann für alles benutzt wird. Aber wenn es jetzt wirklich jemand ist, der versucht, differenzierende Marken für differenzierende Produkte. Also ich meine, selbst dass aus dem gleichen Hause kommt, das weiß man ja manchmal nicht so genau, aber dass es halt die identische Marke ist, fällt mir jetzt keinen Fall ein, ehrlich gesagt.
Dann wird der in der Regel überlegt sich das Unternehmen dann zumindest eine andere Marke dafür. Ja. Ne?
Also tatsächlich findet man es bei den Frühstückszerealien in der Regel, die Müsli-Riegel. Ich habe ja im Vorfeld des Prozesses, weil ich in jedem Supermarkt, den es so gibt, in jeder Art von Supermarkt und habe genau geguckt, wo sind die natürlich platziert, wie werden die platziert, und selbst im kleinsten Supermarkt hat man immer noch eine kleine Abspaltung. Man hat irgendwie auf der einen Seite die Müsli-Riegel und auf der anderen Seite irgendwie tatsächlich alles, was mit Schokolade und Pralinen und es ist noch nicht mal bei den Keksen oder so zu finden. Also auch Kekse und dann hinten dran meistens Chips sind auch noch mal ganz andere Produktkategorien sozusagen. Und das war tatsächlich auch eine Erwägung des Gerichts. Sie haben grundsätzlich jetzt erstmal auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher, Durchschnittsverbraucher abgestellt und waren eben auch der Auffassung, dass sie auch als Kammer zu den angesprochenen Verkehrskreisen können und das eben gehören und dann eben auch aus der eigenen Sachkunde beurteilen können, und haben eben festgestellt, dass Monomer Quadrat, das richtet sich eben potenziell an Käufer von Haferriegeln oder Müsli-Riegeln. Zu diesen Käufern zählte wohl auch die Kammer, und die haben eben gesagt, grundsätzlich sind das Produkte, diese Hafer- und Müsli-Riegel, das ist zwar schon ein Snack zwischendurch, aber eben der mit dem Aspekt Gesundheit assoziiert wird, der in der Regel mehr Ballaststoffe enthält, der ganz andere, ja, ganz andere Bestandteile enthält. Wenn man jetzt an die Tafel Schokolade denkt, da ist eben Kakao, Zucker und Fett sicherlich der Hauptbestandteil. Und bei so einem Müsli-Riegel sind es eben primär so Getreide oder Haferflocken, Nüsse, Früchte können da drin zukommen und ist eben guter Energielieferant. Also Gericht hat gesagt, ist ein Energiespender, der eben auch beispielsweise beim Wandern oder als Mahlzeit zwischendurch genommen wird und hat eben das Ruf des Gesunden. Und bei der Tafel Schokolade hat das Gericht angenommen, dass es eben ein reines Genussmittel ist, was eher als Nachtisch oder Süßigkeit verzehrt wird, was eben an unterschiedlichen Stellen in den Supermärkten angeboten wird, und dass sich das eben doch schon an unterschiedliche Verkehrskreise richtet. Und dass, wenn man in den Supermarkt geht und eigentlich eine Tafel Schokolade kaufen will,
nicht aus Versehen relativ mit einem unwahrscheinlich ist,
dass man versehentlich einen Haferriegel kauft.
Andersrum schon vielleicht.
Ja, weiß ich nicht, aber tatsächlich, genau, war das so die Auffassung des Gerichts, und hat gesagt, also hat jetzt nicht keine Warenähnlichkeit angenommen, aber gesagt, also sie ist halt eben so gering, dass halt auch daraus keine Verwechslungsgefahr begründet werden kann. Und das fanden wir jetzt auch erstmal gut und nachvollziehbar am Ende. Und tatsächlich gibt es halt auch ein Urteil vom EuGH, da ging es um Wein und Wasser. Und dann haben die eben auch gesagt, naja, es ist beides ein Getränk, aber man konsumiert es halt zu unterschiedlichen Anlässen. Und es ist auch auf der Getränkekarte, hat man alkoholfreie Getränke und alkoholische Getränke. Und das haben wir eben vorgetragen. Das kann man eben hier auch so mit der Schokolade und dem Haferriegel eigentlich ganz gut gleichsetzen. Es sind halt unterschiedliche Konsumanlässe auch. Und ich glaube, das ist dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen Verbraucher sicherlich sehr bewusst. Das heißt, wir haben den ersten Klagegrund sozusagen abgehakt, und dann kommen wir zum zweiten Klagegrund, nämlich der Ausnutzung der Unterscheidungskraft bzw. der Wertschätzung der Marke von Rittersport. Da wurde eben behauptet, das hat die Firma Wacker in unlauterer Weise ausgenutzt und sich in so eine Sogwirkung der Marke Rittersport gegeben. Vielleicht magst du, Reinhard, da kurz erläutern, was so die Voraussetzungen
Glück gehabt.
Sind. Ja, also gut, ich meine, also im Grunde ist es halt erstmal wichtig, um halt diesen, ich sag mal, Reputationsschutz zu kriegen, der außerhalb einer Ähnlichkeit der Waren liegt. Dann braucht man auf jeden Fall erstmal eine bekannte Marke, was halt eben schon voraussetzt, dass halt eben einem sehr hohen Anteil der angesprochenen Verkehrskreise diese Marke bekannt ist und es nicht halt irgendeine beliebige Marke ist, die er zwar nicht kennt, aber wo er kennt, okay, hier kann ich jetzt die Produkte miteinander unterscheiden, und wo dann halt eben die Idee ist, da brauchen wir nicht nur müssen wir nicht nur den Markeninhaber in seinem Bedürfnis schützen, nicht verwechselt zu werden, sondern eben auch, dass andere, die eigentlich ein Produkt, das nicht im Wettbewerb steht, vereinfacht gesagt, anbieten, trotzdem nicht diese Reputation der Marke ausnutzen können, ohne Zustimmung. Und ich sag mal, letztlich kann man so, könnte man sowas ja auch lizenzieren. Also da hat man dann eben auch entsprechend so ein wirtschaftliches Interesse. Aber was jetzt, sage ich mal, die Frage angeht, liegt jetzt eine Rufausnutzung vor? Da bin ich jetzt, also kommt es eben nicht alleine auf jede mögliche Assoziation an, so meine Erinnerung. Man muss relativ konkret vortragen, dass es tatsächlich eine Rufübertragung von dem einen Produkt auf das andere gibt. Und da hängt es auch schon sehr davon ab, welche Waren sind hier eigentlich betroffen. Also bei manchen Waren kommt das halt weniger in Betracht, bei anderen kommt es mehr in Betracht. Und deshalb wird sicherlich auch so ein bisschen darauf ankommen, wie konkret man halt eben belegen kann, so jetzt hier wird der Ruf von dem einen auf das andere übertragen. Da weiß ich aber jetzt nicht, wie das hier das Gericht, also im Ergebnis ist es ja klar, wie das Gericht gesehen hat, aber an welcher Stelle, also was dazu vorgetragen wurde und wie das Gericht das gewürdigt hat.
Also tatsächlich hat das Gericht den Aspekt sehr knapp am Ende gewürdigt und hat im Wesentlichen auch auf die Argumente zuvor abgestellt bezüglich der Zeichenähnlichkeit und Warenähnlichkeit. Mhm. Rittersport hat zwar grundsätzlich vorgetragen, es sei ja keine Warenähnlichkeit notwendig, weil man braucht ja nur dieses gedankliche Miteinander verknüpfen. Mhm. Aber das hat das Gericht tatsächlich nicht gesehen, hat gesagt, also selbst wenn man auch da eine erhöhte Kennzeichnungskraft oder bekannte Marke unterstellen würde, würde man eben davon ausgehen, wenn man sich die Zeichenähnlichkeit anguckt, die ja sehr gering war und eben auch die sehr geringe Warenähnlichkeit, dann liegt dann eben auch kein miteinander gedanklich verknüpfen am Ende vor. Ja, und hat das tatsächlich dann auch ausgeschlossen und hat gesagt, die Verkehrskreise, wenn die das Monomer-Quadrat sehen, dann werden die das nicht mit der Marke und dem Produkt oder der Verpackung von Rittersport eben gedanklich in Verbindung bringen. Das hielten die für ausgeschlossen. Hm. Und was vielleicht noch ganz interessant war, was aber am Ende auch nicht entscheidungsrelevant war, ist, Rittersport hat vorgetragen, dass zumindest hier dieses Kokos-Monomer-Quadrat mal zeitweise mit dem Werbeslogan quadratisch kokosklar beworben wurde und hat dann versucht, eben darüber sozusagen diese Sogwirkung und diese Rufübertragung darzustellen. Aber am Ende kam es tatsächlich nicht drauf an, weil das nicht Streitgegenstand war. Also die Klage war nicht erweitert auf diese Wortmarke, die wir alle kennen, quadratisch praktisch gut, sondern das war einfach nur Tatsachenvortrag und das hat dann eben nicht gereicht, um dann irgendwie darzustellen, dass das irgendwie irgendeine Art von Sogwirkung kommt oder eine Rufübertragung in irgendeiner Form am Ende stattfindet. Nur so, dass also auch dieser Klagegrund am Ende abgewiesen wurde. Ja, jetzt haben wir erstmal beide Klagegründe durch und ich habe so für mich mal überlegt, was ist eigentlich das Fazit aus dieser Entscheidung. Und ganz spannend, du hast ja, Reinhard, am Anfang auch gesagt, das war ja sehr medial präsent und wurde auch überall in der Presse heiß diskutiert. Ich fand es tatsächlich interessant, dass wir mit Rittersport ja schon eine bekannte Marke haben. Ob das jetzt wirklich am Ende die Verpackung ist, die so bekannt ist, oder die Wortmarke, die so bekannt ist, das ist immer noch ein bisschen vielleicht die Frage. Aber es zeigt einmal, dass eine geometrische Grundform, auch wenn man die vielleicht unter bestimmten Umständen, nämlich verkehrsdurchgesetzte Marke, für sich irgendwie beanspruchen kann, vielleicht doch der Schutzbereich eben dann an manchen Stellen etwas enger gesehen wird, wenn wir eben bei einer Ware sind, die nicht ganz so ähnlich am Ende ist, und zeigt mir auf jeden Fall, dass für so ein Newcomer wie eben das Unternehmen Wacker am Ende auch noch weiter Raum bleibt für weitere kreative Verpackungen, solange man eben einen gewissen Abstand wahrt, und das hat ja das Gericht hier so gesehen.
Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man sieht, also wir haben es hier nochmal liegen, die anderen Formen, die ja im Markt auch schon aus irgendwelchen Gründen vorhanden sind, also ob da Rittersport nicht gegen vorgegangen ist oder nicht gegen vorgehen konnte oder ob es Vereinbarungen gibt, das wissen wir vielleicht alles nicht so genau. Aber Tatsache ist, dass man natürlich auch Produkte hat, die vielleicht man eher in der Süßwarenabteilung findet und vielleicht eher neben den Rittersport Tafelschokoladen findet, die letztlich halt, was die Verpackung angeht, einfach noch näher dran sind. Und ich meine, faktisch ist es natürlich so, also rein gefühlt, man sagt, das muss man dann immer so ein bisschen ausblenden, käme man wahrscheinlich nicht wirklich auf die Idee, aber da kommt natürlich einfach auch noch hinzu, dass einfach die Produktaufmachung als solche dann ja auch nochmal ganz anders gestaltet ist. Ich weiß gar nicht, ob das nochmal eine Rolle gespielt hat, dass das so einen neutralisierenden Gesichtspunkt haben kann, dass man da halt im Grunde sich dann nicht so annähert. Aber das ist natürlich das, was faktisch auch dazu führt, dass man die Produkte eigentlich gar nicht so sehr miteinander verwechseln würde.
Genau. Ne? Also tatsächlich haben wir das auch vorgetragen, hat aber am Ende überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt, weil schon die Unterschiede so deutlich waren in der Zeichenähnlichkeit und bei der Warnähnlichkeit, dass das Gericht das gar nicht mehr am Ende berücksichtigen musste oder berücksichtigt hat auch letztendlich. Mhm. Genau, auch wenn wir sehr viel dazu tatsächlich vorgetragen haben. Muss man ja auch, aber genau, das war schon sehr interessant und ich sag mal, gerade zu Knoppers und Hanuta, da ist vielleicht noch zu sagen, dass selbst Rittersport da im Vergleich zur Tafel Schokolade eigentlich eher keine Warenähnlichkeit für sich angenommen hat und das eben damit argumentiert hat, beides seien Waffelprodukte und eben keine Tafel Schokolade, aber halt eben schon eine Warenähnlichkeit sieht, eine hochgradige im Zweifel sogar zu Haferriegel. Und das ist vielleicht auch für die Zuhörer draußen, und das war ja auch in der Medienwelt sehr präsent, doch schon auch irgendwie schwer nachvollziehbar, weil zumindest Hanuta und Knoppers ja auch einen Schokoladenanteil haben und die Haferriegel ja halt eben nicht am Ende. Ne? Und das hat halt am Ende hat die Argumentation nicht verfangen, auch das Argument, dass es einen bekannten Haferriegel gibt oder Müsliriegel gibt mit Schokolade, nämlich von Corny, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, dass das da mal ausnahmsweise kombiniert wird. Selbst die Kombination von mehreren Zutaten führt ja am Ende eben nicht dazu, dass wir dann bei einer Warenähnlichkeit am Ende sind. Ich meine, aus dem Wein und dem Wasser kann ich auch eine Weinschorle machen und dann habe ich aber immer noch ein alkoholisches Getränk und kein alkoholfreies Getränk, wenn ich das hätte haben wollen. Ja. Und,
kommt es wahrscheinlich eher darauf an, ist das jetzt ein Müsli-Riegel mit Schokolade drumherum oder ist es eine Müsli-Schokolade, die vielleicht Rittersport zukünftig auch noch ins Programm nimmt. Aber dann ist es trotzdem eher eine Schokolade.
Schon die Schokolade mit Nuss.
Mit Nuss, genau. Ja.
Genau.
Genau. Aber was man, glaube ich, genau abschließend, oder ich weiß gar nicht, ob du schon beim Abschluss bist, aber wir sind hier genau in einer Entscheidung, also das war jetzt ein Entscheidungslandgericht Stuttgart, die noch nicht rechtskräftig ist, ne, wo ich glaube aktuell die Rechtsmittelfrist läuft und Rittersport ja auch schon angekündigt hat, dass sie wohl in Berufung gehen werden. Also insofern werden wir es natürlich weiter von innen betrachten, ne, wie der Fall weitergeht. Aber da wird sehr wahrscheinlich auch nochmal ein anderes Gericht drüber entscheiden und dann sind wir mal gespannt, auch das OLG Stuttgart, wer es die Entscheidung so mitträgt, wie das Landgericht Stuttgart die gefällt hat.
Genau, da sind wir auch gespannt. Da komme ich auch gerne nochmal zu einer Sonderfolge, wenn die Entscheidung vorliegt.
Ja, sehr gerne.
Ja, sehr schön.
Ja, das war unser Ausflug in die Welt der Marken und Verpackungen und Snacks. Heute mal was ganz Süßes sozusagen. Ja. Und ich hoffe, dass das für alle Zuhörer spannend war und mal ein alltäglicher Fall mit einem Produkt, das jeder irgendwie kennt.
Ja, vielen Dank, Tamara, dass du uns den frei präsentiert hast. Hat uns ein bisschen Vorbereitungszeit gespart, aber ich glaube, besser hätten wir es nicht machen können.
Nein, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter kohaus-florak.de/blog.